Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopplop und Cappuccino. Wir schieben jetzt hier eine Australian Open Folge nach der anderen rein und ich begrüße jetzt erstmal Joel. Hi.
Hallo alle zusammen.
Und direkt wieder die Frage, wie viel hast du geschaut?
Ich habe wieder versucht, so viel es geht zu gucken. Jetzt heute Morgen war es zum Beispiel ein bisschen blöd, weil die Matches alle so früh angesetzt waren vor den Herren.
Ja.
Beispielsweise das Zverev-Match war mitten in der Nacht, das Alcaraz-Match. Das heißt, ich habe von denen eigentlich keinen Ballwechsel gesehen. Ich habe dann noch ein bisschen das Ende von Deminauer gegen Bublik gesehen. Deswegen leider von den ganzen spannenden Matches nicht viel gesehen. Immer dann die Highlights ein bisschen geguckt.
Ja.
Aber ich habe bisher, sage ich mal, wenige richtig gute Top-Matches so in voller Länge gesehen.
Okay.
Sieht es bei dir aus?
Ja, ähnlich. Natürlich nachts, das tue ich mir, das habe ich teilweise früher gemacht, weil ich da irgendwie Bock hatte, mal Nadal zu sehen oder Federer, dass ich mal irgendwie mir einen Wecker gestellt habe, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Und deswegen gucke ich dann die Matches, die in der Nacht gelaufen sind, häufig einfach bei YouTube. Da gibt es immer wirklich gute Zusammenfassungen. Gibt es ja teilweise die kurzen von 3 Minuten oder 4. Und da gibt es aber auch dann mal, wenn man ein bisschen wartet, dann auch längere. Die gucke ich mir immer ganz gerne an. Da kriegt man mal natürlich nicht einen kompletten Einblick ins Spiel, aber mal so einen ganz guten, ein ganz gutes Gespür, wie das so verlaufen ist.
Kriegt dann ganz gutes Gespür, aber ist natürlich schon was anderes, wenn man jetzt ein ganzes Match sieht und dann auch sieht, was zwischen den Ballwechseln passiert. Da kriegt man die Stimmung noch ein bisschen anders mit.
Richtig,
genau. Also ich hoffe mal, dass dann zum Ende der kommenden Woche dass man die Halbfinals und das Finale dann mal in voller Länge sehen kann.
Ja, Finale ist ja meistens kein Problem.
Genau.
Aber das war jetzt in der Nacht, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Matches wahrscheinlich auch sehr schnell vorbei waren jetzt in
dem heutigen Tag. Das stimmt.
Ja,
das stimmt.
Ja, wir sind ja, wir hatten ja die erste Runde, zweite Runde schon geguckt, sind jetzt teilweise die erste Hälfte, aktueller Stand ist heute Sonntag, der 25. haben wir die erste Hälfte vom Achtelfinale gesehen, die obere Hälfte hat schon gespielt. Die untere Hälfte spielt noch, sind also schon sehr weit fortgeschritten. Ist ja immer so ein kleiner Meilenstein auch für die Spieler, so in die zweite Woche von einem Grand Slam zu kommen. Da habe ich jetzt gerade auch eine interessante Statistik gesehen von, wie heißt er nochmal, Tsitsipas. Der hat nämlich bei seinen letzten Grand Slam-Teilnahmen seit, lass mich gucken, 2024 Wimbledon hat er, also 2024 Wimbledon hat er es nicht mehr über die zweite Runde geschafft bei einem Grand Slam.
Nicht mehr über die zweite Runde?
Genau, 24 US Open, erste Runde, Australian Open, 25 erste Runde, Roland Garros, zweite Runde, Wimbledon, erste Runde, US Open, zweite Runde und jetzt bei den Australian Open 26 auch zweite Runde.
Das ist krass.
Ja, man muss einfach sagen, seit 2 Jahren einfach kein Top 10, Top 20 Spieler mehr eigentlich, ja, weil man muss ja davon ausgehen, dass ein Top 20 Spieler, ja, eigentlich in die zweite Woche kommt. Hat er nicht mehr geschafft.
Das ist krass.
Ja, auf einerseits bei ihm auf Verletzungsprobleme zurückzuführen, aber irgendwie auch stehen geblieben, was sein Spiel angeht, finde ich jetzt. Ja, aber wir wollen ja nicht über Tsitsipas reden, sondern dritte Runde.
Richtig.
Haben wir so ein paar Matches, wir wollen jetzt nicht auf alle Matches eingehen, wollen uns auch nicht nur die Ergebnisse vorlesen, weil die kann jeder einfach nachgucken, aber das, was wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, ach, das waren doch spannende Sachen dabei.
Ja, genau. Ein Match, was wir uns rausgepickt haben, ist TFO gegen Deminauer. Das war ja auch, sage ich mal, schon groß angekündigt, denn Deminauer hat ja schon wirklich eine sehr, sehr schwere Auslosung gehabt bei seinem Heimturnier. Hatte ein bisschen Glück, dass Berrettini in der ersten Runde nicht angetreten ist und hat eine vermeintlich leichtere erste Runde gehabt und ist dann früh auf TFO gestoßen. Ja, und das war natürlich schon so ein kleines Highlight-Match in der dritten Runde.
Ja, wobei Deminauer auch auf sein schweres Los angesprochen wurde und er hat gesagt, er nimmt das voll an. Ja,
genau.
Wenn du das Ding gewinnen willst, dann musst du halt alle schlagen.
Ja. Genau. Und klar, war natürlich, wurden beide auch vorher interviewt. Mhm. Beide haben gesagt, es wird auf jeden Fall ein richtiger Kracher werden. Mhm. Ja, und letztendlich war es dann ehrlicherweise gar nicht so ein enges Match. Deminauer hat das ganz solide runtergespielt.
Ja.
In 3 Sätzen 6-3, 6-4, 7-5 gewonnen. Man muss sagen, er kann die Leistung aus dem letzten Jahr, er hat sich ja da auch für die World Tour Finals qualifiziert.
Mhm.
Da haben wir ja noch drüber diskutiert, können so Spieler wie Deminauer, Oje Aliassime das mitnehmen ins nächste Jahr. Ja, und ich würde sagen, Deminauer, der hat das wirklich mitgenommen ins neue Jahr. Er hat ja auch dann beim United Cup erste Runde ein bisschen gestruggelt, dann wirklich einen ordentlichen Lauf hingelegt und jetzt auch bei den Australian Open. Also spielt super solide, richtig, richtig stark. Was kannst du zu seinem Spiel sagen?
Ja, ich hab's, also ich meine, jeder kennt vielleicht sein Spiel, oder die Leute, die es nicht kennen, er ist unfassbar schnell auf den Beinen. Also eine brutale Geschwindigkeit, wie er sich bewegen kann, wie schnell er sich bewegen kann. Hat relativ glatte Schläge. Ich meine, ich hatte letztens auch eine Statistik gesehen, dass er die wenigsten Umdrehungen hat in seinen Grundschlägen oder mit dem, also sehr niedriger Wert, jetzt im Vergleich zu beispielsweise einem Alcaraz oder im Sinne, hatte teilweise auch deutlich mehr Spin. Also er spielt halt, sage ich mal, geborenes Hartplatz-Tennis vielleicht.
Ja, ich finde, die Australier haben häufig, vor allem in ihrer Rückhand, so eine geschobene Rückhand. Kyrgios hat das auch. Die können unglaublich beschleunigen und flach und schnell spielen, aber die haben jetzt nicht so viel so einen krassen Spin drin wie manche andere Spieler.
Weil man auch sagen muss, auch, aber Demi Nauer hat auch schon auf Sand gut gespielt, gutes Tennis. Also er muss einfach sagen, es ist für einen Spieler, der mich die letzten Jahre einfach und der Stand jetzt total positiv überrascht hat, weil er seine Leistung abruft. Und wie gesagt, also gegen Tiafoe, klar war 7-5 ist natürlich ein super enger Satz, aber unterm Strich 3 Sätze, den wegzumachen. Und er hatte die nächste Runde, da kommen wir auch gleich zu, auch sehr dominant deutlich gewonnen. Das ist schon beeindruckend.
Er erinnert mich so ein bisschen an David Ferrer. Jetzt nicht unbedingt von der 1:1 von der Spielweise. David Ferrer hat sicherlich ein bisschen nochmal mehr Spin in seinen Schlägen gehabt. Aber einfach von der Art und Weise, wie solide sie spielen.
Ja,
mit denen kannst du immer rechnen. Du weißt, was du bekommst. Die werden immer einen kompletten Kampf hinlegen und die können immer ihr Spiel abrufen. Da hast du jetzt nicht so eine Wundertüte wie beispielsweise im Bublik. Da kann es sein, dass an einem Tag alles trifft und am anderen Tag klappt das nicht so. Deswegen glaube ich, ist er auch ein sehr gefürchteter Gegner. Also ich glaube, alle Gegner wissen, gegen ihn wird das immer eine sehr, sehr harte Nummer.
Ja,
den musst du erstmal richtig knacken.
Gegen den wird das ein harter Fight, auf jeden Fall.
Ja. Und er hat ja auch in der Preseason hat er auch gesagt, er möchte mal eine Schippe drauflegen, weil er möchte nicht nur ins Viertelfinale kommen bei einem Grand Slam, sondern er will das Grand Slam Turnier gewinnen. Er will gegen Spieler wie Alcaraz und Sinner gewinnen und möchte noch so ein bisschen Feintuning in seinem Spiel vornehmen. Unter anderem hat er sehr an seiner Fitness, an seinem Körper gearbeitet, versucht ein bisschen Muskeln drauf zu packen. Du hast es ja auch eben gesagt. Du hast auch den Eindruck, dass er ein bisschen kräftiger wird.
Ich weiß es nicht, ob ich das so wahrnehme, weil du mir das gesagt hast. Ich habe das vorher nicht gewusst. Du hast mir das ja am Anfang von den Australian Open gesagt. Und ich finde, er wirkt einfach muskulöser. Aber ich kann mich da jetzt auch täuschen, aber ich finde, er wirkt einfach muskulöser.
Ja, ich glaube, wenn man noch vergleicht so mit ihm, also seiner Form vor vielleicht 5 Jahren, hat er schon ordentlich zugelegt. Also er war früher richtiger so ein Spargeltarzan, jetzt ist der wirklich schon ein richtig fitter Kerl.
Ja, ja.
Und ist auf jeden Fall, wirkt er auch, wie soll man sagen, sehr, sehr reif.
Ja.
Also sehr auf dem Platz unfassbar konzentriert, hat sich auch nicht übermäßig gefreut bei seinen Siegen gegen Tiafoe und auch jetzt in der letzten Runde, sondern man hat das Gefühl, der hat was vor.
Der ist auf einer Mission.
Genau, also der feiert sich jetzt noch nicht ab und denkt, geil, ich habe jetzt hier gewonnen und mein Ziel ist erreicht, sondern ich glaube, der hat sich die Ziele ein bisschen höher gesteckt.
Mhm.
Kommen wir zum nächsten Match, nämlich Zverev gegen Norrie. Das haben wir ja auch hier ein bisschen sehen können.
Ja.
Haben wir eigentlich das ganze Match gesehen.
Das ganze Match haben wir eigentlich zusammen geguckt, ja.
Was ist denn vielleicht so ein bisschen das, was du aus dem Match mitgenommen hast?
Ja, was habe ich aus dem Match mitgenommen? Ich finde, wir haben darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, als wir das Match geguckt haben, ich finde, der Norrie ist da vielleicht auch nicht richtig eingestellt. Er spielt da von der Grundlinie mit und so. Er müsste ihn, das, was wir immer sagen, einfach entweder er schafft es, ihn von der Grundlinie wegzuspielen oder ihn durch variables Spiel einfach mehr aus der Reserve zu locken. Aber es ist halt einfach auch super schwer gegen Zverev. Ich glaube, weil er halt einfach so eine gute Beinarbeit hat und an der Grundlinie viele Bälle bekommt, die lang zurückspielt. Ich muss sagen, dass Norrie für mich, der hat ja auch einen Satz gewonnen, den zweiten Satz, aber dann recht deutlich im dritten und vierten 6-3, 6-1 und ich muss sagen, einfach eine Klasse schlechter. Also, weiß nicht, der war für mich weit davon entfernt, dass man sagt, das wird jetzt eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, laut Statistik habe ich vorher gesehen, spielt Zverev auch ganz gerne gegen Linkshänder.
Okay.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er viel mit seinem Bruder trainiert hat, der Linkshänder ist. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, weil seine Rückhand, wenn der Norrie seine Vorhand cross spielt, der spielt ja mit einem hohen Topspin und der Zverev kann die da halt oben runterpflücken und kann die halt reinbrettern. Das ist genau sein Lieblingsschlag. Sein bester Schlag ist halt diese Vorhand, diese Rückhand cross, finde ich.
Ja, und ich denke auch, dass, also ich habe eigentlich gedacht, Norrie ist ein sehr kann schon ein sehr ekliger Gegner sein, mit seinem Linkshänderaufschlag, dann Vorhand mit viel Spin, eine flache Rückhand, geht auch gern mal ans Netz. Mhm. Dachte ich schon, er kann ihm das Leben schwer machen. Hat er ja auch in den ersten zwei Sätzen, aber dann, wie du sagst, ich glaube, er hat in dem dritten und vierten Satz so ein bisschen sein aggressives Spiel verloren. Ich fand, er war in den ersten zwei Sätzen sehr, sehr viel am Netz, hat versucht, wirklich die Punkte kürzer zu halten. Und ich glaube, was dieses Match einfach wieder ganz gut beschreibt, ich nenne es ja immer das typische Zverev-Match.
Ja.
Ich glaube, das war im zweiten oder dritten Satz bei 1 beider oder so. Da hat der Norrie bei seinem Aufschlag, ich glaube, 40-15. Und da kriegt er die Punkte ganz easy. Macht einen Aufschlag, kommt ans Netz, surft einen Volley, drückt einen Volley weg, Spiel. Also ganz einfach ein Punktgewinn.
Ja.
Und in den engen Phasen vom Satz, ich glaube, das war nämlich im ersten Satz, das haben wir hier gesehen. Da hat er das Break bekommen bei 5 beider oder 5-6.
Ja.
Und da hat er sich da einen abgeschwitzt bei seinem Aufschlag. Der hat keinen leichten Punkt mehr bekommen, weil der Zverev dann so ein bisschen wie Djokovic, sehr ähnlich, so eingestellt ist. Du spürst einfach, der wird jetzt keinen Fehler mehr machen.
Der macht keinen leichten Fehler.
Der spielt dann jeden Ball an die Linie, kommt egal welches Aufschlag, Tempo, kommt an jeden Ball ran, jeder Return geht rein. Der macht dann keinen Fehler mehr. Du kriegst in diesen Situationen keinen leichten Punkt mehr gegen Zverev.
Ja.
Du kannst die Uhr nachstellen, der holt dann das Break.
Ja.
Und das beschreibt immer ein bisschen so diese typischen Zverev-Matches, wenn es drauf ankommt. Zverev ist in diesem Modus ultra solide, keinen leichten Fehler mehr.
Ja.
Und die Gegner machen dann eben diese ein, zwei leichten Fehler, weil sie so ein hohes Risiko gehen müssen, dass sie dann einfach den Ball ganz knapp neben die Linie legen. Denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Das ist unfassbar. Und so kommt der Zverev immer wieder durch.
Ja, aber wie gesagt, am Ende auch dann total solide 6-3, 6-1 im dritten, vierten Satz, finde ich dann eigentlich total ungefährdet, verdient gewonnen.
Du hast ja gesagt, du hast auch den Eindruck, dass Zverev ein bisschen aggressiver spielt.
Ja,
hast du das bestätigt?
Ja, zumindest das, was ich gesehen habe, finde ich jetzt schon. Auch jetzt kommen wir gleich später zum nächsten Match im Achtelfinale, das er jetzt gewonnen hat, schon, kann ich ja schon vorwegnehmen, gegen Cirundolo. Finde ich schon, dass er einfach aggressiver spielt. Ja, also ich habe da viele, was mich beim Zverev immer nach wie vor stört, ist, wenn er von der einen Seite aufschlägt und dann steht er ja so ein bisschen rechts von der Mitte und spielt dann aus der Mitte raus eine Rückhand. Das werde ich nie verstehen, aber es ist halt sein bester Schlag. Ja, aber ich habe trotzdem von ihm auch viele offensive Vorhände gesehen, bei der er ins Feld reingerückt hat und dann halt auf Winner gegangen ist.
Ja.
Also finde ich schon, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so richtig gefordert wurde er aus meiner Sicht noch nicht.
Mhm.
Hat zwar jetzt eigentlich bei jedem Match in den ersten drei Runden hat er einen Satz abgegeben, das kostet natürlich auch Körner. Aber so richtig gefordert wurde er noch nicht, finde ich.
Ja. Ja, dann vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze zu seinem nächstrunden Match, was ja auch schon gelaufen ist. Das war Cirundolo gegen Rublev. Da muss ich sagen, war ich etwas überrascht, dass es so deutlich an Cirundolo gegangen ist. Klar, Cirundolo ist auch wirklich ein Top-Spieler, der meiner Meinung nach, wenn er ein bisschen solider wäre, auch noch viel weiter vorne stehen könnte. Der hat immer mal so ein paar Durchhänge im Laufe der Saison. Aber dass er dann so deutlich gegen Rublev gewinnt, das wundert mich schon. 6-3, 7-6, 6-3. Einfach weil Rublev ja sein Team erweitert hat mit Safin und ja eigentlich einen Schritt nach vorne macht, ja, und sagt, ich will irgendwie nochmal mein Spiel weiterentwickeln und mal ins Viertelfinale oder Halbfinale bei einem Grand Slam kommen, dann finde ich dann so eine Niederlage dann schon irgendwie doch ernüchternd, muss ich sagen. Und dann ist für mich auch die Frage, oder ich frage dich, glaubst du, der Safin wird da zukünftig weiter seine Zeit rein investieren, wenn halt dann bei so einem Spieler in der dritten Runde schon Schluss ist?
Ja, oder umgekehrt, kann der Safin Ruble weiterhelfen? Und also hat er das Gefühl, dass es vorangeht oder trennt er sich von ihm? Ja, ist schwierig. Also ich meine, der tritt ja auf der Stelle. Er ist ja derjenige, der König der Viertelfinals bei Grand Slams. Ich glaube, er hat es noch nie weiter geschafft als ein Viertelfinale. Hat noch nie ein Viertelfinale gewonnen. Aktuell ist er für mich auch weiter davon entfernt, zu sagen, er kommt in die zweite Woche. Ja,
ja, und er verliert ja nicht gegen die Top-Gesetzten. Er spielt ja noch nicht gegen Sinner oder Alcaraz, sondern gegen Cirundolo, gegen den 21-Gesetzten.
Richtig. Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Rublev sein Spiel ist halt, es hat für mich dann doch wenig Entwicklungspotenzial noch. Ja, ich würde mich jetzt stark wundern, was kann er noch rausholen? Ich sehe jetzt bei ihm nicht, was man bei Sinner beispielsweise im Training so häufig sieht, dass der so Stops übt oder so, dass der immer was anderes probiert. Das sehe ich bei Rublev nicht, wenn der spielt. Das ist für mich genau das gleiche wie vor einem Jahr. Der fetzt halt von der Grundlinie.
So Programm an und genau, Programm und läuft durch.
Bam, 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 ja. Und ich sehe da jetzt keine. Mich würde mal interessieren, an was die arbeiten. Mhm. Also was so das Ziel ist.
Ja.
Weil so richtig sehen kann man es von außen, finde ich jetzt noch nicht.
Ja, ja, dann vielleicht noch ein Ergebnis, was man einfach nur kurz erwähnen kann, ist Medvedev gegen Marojan. Denn Marojan hat 2-0 Sätze geführt gegen Medvedev und Medvedev hat das noch gedreht, hat das Ding in 5 Sätzen gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine ordentlicher Kraftakt gewesen.
Ja.
Und dann auf jeden Fall noch ein absolutes Highlight-Match war Musetti gegen Machac. Also allein die Highlight-Ballwechsel, die danach in meinem Instagram-Feed waren schon krass, ja. Mhm. Wie wir es, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt haben, Machac, einer, der sich so übertrieben aufwendig bewegt und Spagat und Bäckerhecht und alles Mögliche. Aber es sieht sehr aufwendig auf und sehr spektakulär aus, aber reicht dann nicht.
Ja, aber muss auch ehrlicherweise sagen, Hut ab Musetti von Musetti, weil es ist ein schweres Los gegen Maraj, weil er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ja, Musetti dafür auch, klar. Und Maraj ist, glaube ich, einfach gerade in Topform und er nimmt ihn raus in 5 Sätzen. Enges Match. Und ja, also gerade die ersten 4 Sätze waren ja alle, ja, sag ich mal, relativ eng. Ich meine, gut, der dritte war jetzt 6-2, aber dann im fünften sich mit 6-2 relativ deutlich durchsetzen, nachdem er den vierten 7-5 verloren hat. Das spricht einfach gerade für Musetti, dass der einfach irgendwie auch gereift ist, finde ich. Und du hast angesprochen, guckt euch die Highlights an von dem Match. Das waren so viele geile Ballwechsel dabei. Das ist einfach ein geiles Match gewesen.
Ja, ich denke auch, also Musetti unterstreicht damit einfach, dass er ein absoluter Topspieler geworden ist und nämlich solche Dinger dann gewinnt.
Genau.
Ja. Gegen einen in Topform aufspielenden Machac. Also das ist einfach dann nochmal einfach eine Stufe weiter. Ja.
Ja, vielleicht nur zum Schluss kann man noch erwähnen, von der oberen Hälfte Wawrinka und Fritz. Wawrinka sein letztes Match bei den Australian Open, hat jetzt in 4 Sätzen gegen Fritz verloren.
Aber ein sehr gutes Ergebnis, muss man wirklich sagen, ne?
Ja, es war ein knappe, erster Satz war 6-7, dann hat er 6-4 und dann 4-6, 4-6, also das war jetzt nicht abgeschossen, alles andere. Und ja, ich habe am Anfang vor den Australian Open ein bisschen bemängelt, dass er die Wildcard bekommt, aber ganz ehrlich, er hat es bestätigt, dritte Runde. Das ist...
Dein Stadion ist immer voll, wenn er spielt.
Ich bin mal gespannt, ich meine, der kriegt ja auch Weltranglistenpunkte dadurch. Wenn der die Saison nicht schlecht spielt und unter den Top 100 steht.
Also aber nicht dann nochmal weitermachen.
Warum nicht, ja?
Ja, und bei ihm ist immer die Hürde los auf seinen Plätzen. Hier ist ein absoluter Zuschauermagnet.
100%.
Hat doch dann nach dem Match erstmal ein Bier aufgemacht auf dem Platz und hat nochmal angestoßen.
Ja, weil doch, hast du das mitbekommen? Ja. Weil auf der Tribüne ist ein Bier runtergefallen. Er hat das dann aufgehoben und hat noch den letzten Schluck genommen. Ja. Er ist einfach sympathisch.
Ja, dann kommen wir zur unteren Hälfte. War ein Duell der Young Guns, nämlich Jakob Menje gegen Ethan Quinn. Ich hatte Ethan Quinn vorher noch nie wirklich spielen sehen und habe mir dann einfach mal ein bisschen was angeguckt von den beiden und muss sagen, ich war echt positiv überrascht, echt beeindruckt, wie gut die beiden gespielt haben. Also bei Menje war es mir klar, ich habe ihn schon oft gesehen, aber Ethan Quinn auch, was ein guter Junge, was ein guter Spieler, ne? Also so ein langer, schlanker Kerl, unglaublich harter Aufschlag, typisch irgendwie Ami, die schlagen immer alle gut auf.
Ja.
Und dann sausolide Vorhand, Rückhand, auf beiden Seiten unglaublich stark. Vielleicht mit der Vorhand so ein kleiner Schlenker drin, da sicherlich noch ein bisschen Potenzial da, das zu verbessern. Aber echt von der Grundlinie unglaublich solide. Für mich einfach ein Spieler, den werden wir wahrscheinlich, da haben die Amis echt ein paar Spieler mit einem Tien und mit, wie heißt der andere?
Shelton.
Shelton und der...
Spiteri.
Nee, wer heißt der? Auch mit M irgendwas. Der auch bei Next Gen Finals dabei war.
Ah, ja, ich komme hier auch nicht
raus. Mickelson, auch super Spieler, ja.
Ja.
Wir haben die eine ganze Generation, die wahrscheinlich, also wenn die alle so die fit bleiben und sich entwickeln, die können die nächsten 10, 15 Jahre haben die super Spieler da vorne.
Ja.
Muss man einfach sagen.
Muss man den wirklich lassen, ja.
Top, top, top. Aber Menjik ist in der Favoritenrolle recht geworden, hat das Ding 6-2, 7-6, 7-6 gewonnen. Und muss aber echt sagen, konnte man sich gut angucken. Gutes Spiel.
Ja.
Ja. Dann das Match Djokovic gegen Van de Zandschulp. Also Van de Zandschulp ist echt ein unangenehmer Gegner. Der hat zwar jetzt nie die allerbeste Ranglistenposition, aber der hat hier und da immer schon mal ein gutes Spiel herausgenommen, wenn der einen guten Tag hat.
Genau, der spielt halt auch kompromisslos. Der kann halt unfassbar schnell spielen, finde ich. Und ja, natürlich ist Djokovic der Favorit gewesen. Ja, das ganze Match hat dann nicht so richtig zufrieden gewirkt.
Sehr angespannt wieder, gell?
Ja, manchmal weiß man nicht, was bei ihm im Kopf vorgeht, aber 6-3, 6-4, 7-6 gewonnen, aber am Rande einer Niederlage, weil er, ich glaube, irgendwann im zweiten Satz war das, eine Rallye gespielt hat, der Van der Sandschub spielt den Ball ins Aus und Djokovic hat offensichtlich den Ball nicht weitergespielt, sondern ihn sozusagen weggeschossen aus Wut, weil er vielleicht mit seiner Leistung in dem Moment nicht zufrieden war oder wo den Punkt gewonnen hatte, aber jeder kennt das, hat den Ball weggedonnert und hat den, glaube ich, nur 20 Zentimeter am Ballkind vorbeigekloppt. Und das hätte nicht mehr reagieren können. Das war jetzt kein zugespielt, sondern ordentlich draufgehämmert. Und ich sag dir, hätte die 20 Zentimeter weiter links gewesen, dann wäre Djokovic disqualifiziert. Davon gehe ich aus. Hat
ein bisschen an die Szene erinnert bei den US Open 2020. Da wurde nämlich Djokovic schon mal disqualifiziert, weil er nämlich eine Linienrichterin abgeschossen hatte.
Ja. Auch unbeabsichtigt, aber das spielt dann keine Rolle. Ja.
Da habe ich mal eine Frage an dich. Also findest du, dass das ist so ein ganz schmaler Grat, das ist ja nur zwischen, okay, du hast Glück, es passiert gar nichts, kriegst keine Sanktionen und Disqualifikation. Oder denkst du, das sollte dann irgendwie trotzdem nochmal, sollte das Folgen haben, dass wenn er auch einfach aus Wut einen Ball rumballert, auch wenn er niemanden verletzt hat, ist ja schon eine extreme Gefährdung. Also findest du, dass es zu extrem ist?
Ja, also ehrlich gesagt nicht. Das ist, man muss ja auch mal so sehen, dass das Ballkind jetzt in dem Moment rechnet ja auch jetzt nicht damit. Ja, ich meine, das sind ja alles auch Tennisspieler, diese Ballkinder. Ja, die wissen schon, wie sie sich auf dem Platz zu verhalten haben. Und rechnest du ja jetzt nicht damit, dass da plötzlich, nachdem der Ball im Aus ist oder dass während der Rallye, da ein Ball bei ihr landet am Netzpfosten. Ja. Ja, damit rechnest du ja nicht. Und vielleicht guckt sie auch gar nicht hin und lasst sie den Ball ins Auge bekommen oder ins Gesicht. Ja, also ich denke, das ist halt dann wirklich Körperverletzung, wenn sie den trifft. Und da ist eine, ja, also wenn du einen Ball wegschießt, einen Schläger schmeißt und triffst jemanden, dann ist es für mich eine klare Disqualifikation.
Ja, aber meine Frage, ich meine, er hat jetzt 20 Zentimeter vorbeigeschossen.
Ja.
Hätte sie getroffen, wäre sofort
das. Ja, gut, klar.
Aber glaubst du, dass
jetzt einfach. Jetzt ist der ohne was raus.
Genau.
Ich glaube, er hätte noch nicht mal Verwarnung
bekommen. Genau, ich habe eine Verwarnung bekommen. Aber die Gefährdung ist ja trotzdem da. Also, ich meine, er schießt einfach mutwillig einen Ball einfach flach durch die ganze Anlage. Kann ja sonst was passieren, wie du sagst.
Ja, ich glaube, der wäre auch auf jeden Fall in dem Fall eine Verwarnung gerechtfertigt gewesen. Ja, ich meine, wenn du den Ball ins Netz klopfst, ja, du stehst einen Meter davor und klopfst den Ball ins Netz, dann ist
oder es. Oder schießt von mir aus über die Tribüne.
Genau, das ist was anderes, aber in so einem Fall, ja, denke ich, es wäre es auf jeden Fall. Er hat sich auch im Nachhinein entschuldigt, ist ja auch alles gut. Ich meine, er sagt ja, es ist ihm, seine Sicherungen sind durchgebrannt. Es war natürlich keine Absicht, hat man ja auch gesehen, der will ja jetzt kein Kind abschießen, ja. War ja überhaupt keine Absicht, aber hat sich entschuldigt, Sicherungen durchgebrannt und dass es ihm leid tut. Ist ja auch okay, damit muss die Sache auch erledigt sein.
Ja, aber zu seiner Leistung, also ich muss sagen, trotz dessen, dass er nicht so ganz zufrieden war und hat auch im dritten Satz mit Ach und Krach den Satz gewonnen, wäre fast den vierten Satz gegangen, muss ich sagen, trotzdem, der wirkt super fit, der wirkt super solide und eigentlich ist es beim Djokovic immer ein gefährliches, also positiv gefährliches Zeichen, wenn er so angespannt ist und wenn er so mit seiner Box ankackt und hier und da Wut rauslässt, da hat man so das Gespür, der ist halt
der
voll
ist
da.
Der ist heiß, ja.
Der ist extrem da. Ja, vielleicht ganz kurz auch was zu Shelton gegen Vacherot.
Hast du ein bisschen was gesehen?
Ich habe ein bisschen was gesehen. Ja. Also ich muss sagen, erstmal zu Vacherot sehr, sehr stark, dass er sich dann die dritte Runde spielt und die Form irgendwie mitnimmt.
Ja, ja.
Das sind ja auch eigentlich seine ersten Grand Slam-Turniere, die er so richtig spielt.
So die, ja, genau, wo er auch mal eine Rolle spielt, sagen wir so, genau, wo er gesetzt ist. Er ist 30 gesetzt, ja.
Und es waren drei enge Sätze, aber muss sagen, Shelton spielt das mittlerweile wirklich ganz, ganz locker runter.
Ja, und ich finde auch sagen, er hatte auch jetzt klar, der dritte Satz war sehr eng, aber der hatte immer die Nase vorne gehabt gefühlt. Ich muss sagen, ich bin von seiner Power absolut beeindruckt. Er ist so ein krasser Athlet. Er kann, das ist wirklich wie eine, wie ein Gewehr kann er beschleunigen. Also er steht da und da kommt dann da ein Schuss raus aus seiner Vorhand. Oder
ja, unglaublicher Athlet.
So unfassbar. Und es hat man einfach gesehen, dass der teilweise mit seinen Schlägen den Vacherot überrascht hat, weil er einfach, er konnte mit der Geschwindigkeit kam er gar nicht mit dieser Athletik gefühlt. Ja. Also muss ich sagen, Ben Shelton hat beeindruckend gespielt, ja.
Ja, ich habe ja in der Vergangenheit den Shelton immer kritisiert und gesagt, mit der Spielweise kann er nichts Großes gewinnen, weil er wird niemals so 7 Matches bei einem Grand Slam mit so einem Risiko spielen können und alle vom Platz schießen können. Das wird nicht klappen. Da wird ein Match dabei sein, da trifft er es nicht.
Ja.
Aber er hat sein Spiel ordentlich weiterentwickelt. Also er spielt viel dosierter. Auch auf der Rückhandseite baut er mal einen Slice ein, hält man den Ball im Spiel und er beschleunigt oder macht Druck im richtigen Moment und nicht so sinnlos. Da hat er sich schon echt weiterentwickelt und mit dem Aufschlag eine absolute Waffe.
Also der Aufschlag, wenn er den damit so eine Kombination aus Slice und Spin spielt, der springt so komisch ab. Da gibt es auch so einen geilen Return von Vacherot, wo er der Ball auf dem springt ab, komplett komisch und trifft ihn eigentlich auf den Körper und er hat dann noch einen Rettungsschlag gemacht. Hat bestimmt jeder auch bei Social Media gesehen, aber was ich damit sagen wollte ist, seine Bälle haben so einen extremen Spin, die sind wirklich schwer zu handeln.
Ja, und ich denke, mit der Art und Weise zu spielen, kannst du halt auch den ganz Großen auf jeden Fall gefährlich werden, weil du sie halt überraschen kannst
ja.
Mit dem aggressiven ja, Spiel.
Ja, ich würde ihn gerne gegen sehen, wie er gegen Zverev spielt, weil ich glaube, das ist so ein Gegner, wo das könnte ihm wehtun. Ja, einer, der halt wirklich die Punkte auch fertig spielen kann.
Ja, und ich glaube auch, wenn er so einen Tag hat, den er gut trifft, kann er auch, glaube ich, eine Gefahr werden für Alcaraz und für Sinner.
Mhm.
Ja, dann habe ich ein bisschen was gesehen von Cilic gegen Casper Ruud.
Ja, da habe ich gar nichts gesehen. Da kannst du mir mal erzählen, was von.
Ja, muss man auch gar nicht, glaube ich, das so groß thematisieren. Aber ich meine, Cilic auch wieder irgendwie, keine Ahnung, aus dem Nichts gekommen, ist in der dritten Runde. Respekt. Und Casper Ruud, ja, also er ist irgendwie einer aus dieser Generation von Rublev, Thiem, Tsitsipas, würde man sagen, das ist so alles so eine Generation. Der immer dann doch irgendwie da vorne dabei bleibt und seine Siege holt. Der kommt immer weit. Also er spielt dann doch immer, wenn ich ihn sehe, denke ich mir so, der spielt gut.
Der spielt gut. Haben wir auch ein bisschen, also ein bisschen was habe ich gesehen, ich finde, der hat seine Rückhand einfach auch verbessert. Ja, also die größte Schwachstelle von ihm ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ja, einfach auf seine Rückhand und go. Ja, das ist schon, da kann er sich auch wehren.
Ja.
Also da arbeitet er auf jeden Fall auch viel dran, sieht man auch häufig bei Trainingsvideos von ihm.
Ja, ich habe das Gefühl, der entwickelt sich weiter. Er ist zwar immer noch vielleicht ein Ticken zu brav oder zurück, das ist halt seine Art,
ja.
Dass er einfach so vom Typ her so einer ist. Aber er entwickelt sein Spiel gefühlt immer weiter. Der spielt nach wie vor immer dann doch eine Rolle.
Ja, ja.
Manchmal denke ich, das Spiel ist eigentlich zu berechenbar oder zu langweilig, um da vorne mitzuspielen, aber er schafft es immer irgendwie.
Ja.
Ja, und dann vielleicht eine kleine Überraschung, ne? Daderi, der Italiener, setzt sich gegen Khachanov durch. Fand ich dann schon eine kleine Überraschung, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Also Daderi war jetzt bei mir jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass man jetzt sagt, er kommt in die zweite Woche. Mein klar, er ist an 22 gesetzt. Kann man schon erwarten, dass er da ein gutes Ergebnis macht, aber hat bisher auch überzeugend gespielt.
Und hast du das gesehen, dass er danach in der Pressekonferenz dann einen Krampf bekommen hat?
Nee, das habe ich
nicht. Er war eingeladen bei so einem TV, ich weiß nicht, ob es Eurosport war oder so, da saßen da alle und hat er dann voll die Krämpfe bekommen am Tisch.
Ja.
Und einfach so einen Ganzkörperkrampf bekommen.
Nach dem Spiel gegen Khachanov. Krass, okay.
Ich glaube, das war das Spiel gegen Khachanov, ja. Ja, Thema Krämpfe. Das bringt uns auch schon zum nächsten Spiel.
Oh ja.
Nämlich Sinner gegen den Amerikaner Spicieri.
Ja.
Auch
ein guter Spieler.
Ja, also ich habe niemals gedacht, dass das irgendwie ja so eine Geschichte werden könnte. Mhm. Hast du das Ergebnis gerade die ersten zwei Sätze vor Augen?
Ja, 6-3 Spicieri und dann 6-3 Sinner.
Ich habe nichts gesehen, also ich habe das Spiel nicht live gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie das Spiel war, wie gut er gespielt hat oder wie das Niveau war. Ich weiß nicht, ob du da Highlights gesehen hast.
Ich hab mir viel dazu angeguckt und ich finde, also vom Spicieri, ich muss sagen, Amerikaner haben wirklich gute Spieler. Also er auch ist ein total stabiler Grundlinienspieler. Also man sieht, das hat Hand und Fuß, was er macht, ja. Ich sag mal so, unter vielleicht normaleren Bedingungen geht das auch so aus, wie es dann ausgegangen ist in den Sätzen 2, 3 und 4 mit 6-3, 6-4, 6-4 für Sinner. Aber ein guter Spieler. Aber was das Besondere war, das war an dem Tag halt extrem heiß. Also es war, glaube ich, weißt du, wie heiß es war?
Ich weiß nicht genau, wie heiß es war.
Also
aber
über 30 Grad
genau,
auf jeden Fall.
Ja. Genau, folgende Situation. Es stand dann 3-1 im dritten Satz für Spicieri. Und Sinner hatte offensichtlich Ganzkörperkrämpfe.
Der konnte keinen Schritt mehr richtig.
Genau, also er hat sich nach jedem Punkt auch so unglaublich viel Zeit gelassen, hat die Shotglock immer bis zur letzten Sekunde runterlaufen lassen, hat extrem Zeit rausgeholt, hat auch schon mit seiner Box gesprochen gehabt, die haben gemeint, versuch irgendwie diesen dritten Satz durchzubekommen, dass wir irgendwie Zeit rausholen. Und der konnte wirklich nicht mehr laufen. Mhm. Also er war in einer ganz, ganz schlechten Ausgangslage.
Ja.
So, und dann bei 3-1, wir haben es ja im Vorfeld schon mal erwähnt, es gibt bei den Australian Open eine neue Heat Rule, um die Spieler zu schützen. Das heißt, wenn eine bestimmte Skala erreicht wird, das hängt mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, mehrere Faktoren zusammen.
Ja.
Wenn die Skala 5 erreicht, dann werden auf allen Plätzen die Spiele unterbrochen.
Okay.
Auf den Außenplätzen wird unterbrochen und dann wird das später am Tag weitergespielt, wenn eben diese Skala wieder sinkt. Auf den Hauptplätzen ist es so, die schließen das Dach. Dauert ungefähr 10 Minuten.
Und dann Klimaanlage.
Klimaanlage wird runtergekühlt, dann können die weiterspielen.
Ja.
So. Und dann genau bei 3-1 wurde das Spiel unterbrochen, das Dach wurde geschlossen. Die Spieler hatten dann, ich glaube, 8 Minuten waren es.
Ja.
Pause. Die konnten dann auch in die Katakomben gehen, in die Umkleidekabinen.
Ja.
Und war natürlich perfekte Timing für Sinner, um einfach sich ein bisschen zu erholen.
Mhm.
Und er kam raus, als wäre nie was gewesen.
Ja.
Keine Krämpfe mehr, war wieder top, konnte sich bewegen und hat das Ding dann in 4 Sätzen gewonnen. Da gab es natürlich im Nachhinein Riesendiskussionen, warum es ausgerechnet zu dem Zeitpunkt passiert ist. Mhm. Das ist natürlich.
Ja, Nummer 1 wird geschützt. Und
genau, Nummer 1 wird geschützt. Ist natürlich jetzt eine Riesendebatte.
Entschuldigung.
Ja. Das Turnier hat natürlich gesagt, nein, das war alles rechtens. Wenn die Skala 5 erreicht und diese Heat Rule dann greift,
ja,
werden die Spiele unterbrochen. Das muss dann jeder Platz individuell entscheiden, wann unterbrochen wird. Also man kann das dann beim Seitenwechsel machen oder,
ja,
nach dem Spiel oder eben bei einem günstigen Spielstand oder Zeitpunkt.
Ja.
Aber natürlich war die Kritik eben groß, dass es bei Sinner genau in dem Moment passiert, als er wirklich echt am Struggeln ist. Und vielleicht noch als Info dazu, die Spieler dürfen ja keine Verletzungspause nehmen, wenn sie Krämpfe haben. Das,
ja,
gilt nicht als Verletzung. Das heißt, er hätte weiterspielen müssen. Und
hat ja auch schon Time Violation bekommen, also eine Verwarnung für Zeitüberschreitung sozusagen, ja, Zeitverletzung.
Und jeder, der mal Krämpfe hatte, der weiß, wenn man dann spielen muss und du hast so schnellkräftige Bewegungen im Tennis, du kriegst permanent Krämpfe, dann ist irgendwann vorbei. Es geht einfach nicht mehr. Ja?
Ja,
wir erinnern,
ja,
uns auch an das Match von Alcaraz bei den French Open gegen Djokovic, als er Krämpfe,
ja,
hatte. Eigentlich ist es vorbei dann. Also es ist schon unglaublich, dass er überhaupt nicht diesen 8 Minuten so auf die Beine
aufrappen konnte. Ja, dass er sich dann mal regenerieren konnte. Ja, ja.
Aber ja, jetzt natürlich die Frage an dich. Erstmal, wie siehst du das Ganze?
Ja, es ist so schwer zu sagen, ob das jetzt nur gemacht wurde, um die Nummer 2 des Turniers zu schützen. Wir müssen gucken, dass der weiter im Turnier bleibt und wie auch immer. Oder ob vielleicht kann ja auch sein, dass diese Heat Policy da, dass die so lange ausgereizt wurde, wie es nur geht. Weil ich meine, es geht ja auch um die Außenplätze. Das geht ja da um Zuschauer, die dann nicht mehr gucken können. Ja, das haben wir auch bei den French Open erlebt, dass die ja im Endeffekt teilweise so lange wie möglich draußen spielen lassen wollen. Weil ich glaube, da gibt es ja auch bei den Karten irgendwelche, wenn da mehr als so und so viele Minuten gespielt würde, dann kriegst du dein Geld nicht zurück und wie auch immer, ja. Also das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Aber Spisiri musste auch schon schmunzeln und hat es auch im Interview danach gesagt, als dann bei 3-1 diese Regel in Kraft getreten ist, musste er schmunzeln, weil das natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für ihn war. Ich denke, es ist richtig, dass man diese Regel einführt. Ich kann dazu jetzt überhaupt nicht sagen, ob das jetzt nur gemacht wurde, weil man gemerkt hat, oh Gott, Sinner könnte ich hier verlieren, wir müssen das jetzt sofort aktivieren. Vom Grundsatz sage ich her, bei solchen Temperaturen, auch für die, gerade die draußen spielen oder wie auch immer, ist das einfach, macht das keinen Sinn. Also da muss man einfach sagen, das ist gut, dass es diese Regel gibt. Ja.
Also da bin ich grundsätzlich auch voll bei dir.
Mhm.
Es gibt eben diese Regel und die muss sich dann auch gehalten werden. Das ist ja dann keine in dem Moment ausgedachte Regel, sondern die war ja, ja vorher angekündigt. Was ich nur natürlich schon finde, dass es ein krasser Zufall ist natürlich.
Mhm.
Es ist ja nicht so, dass die Temperatur innerhalb von 10 Minuten um 5 Grad steigt, dass das einfach so ja, super schnell steigt, sondern das entwickelt sich ja über Stunden, keine Ahnung, ja. Und das wirklich in dem Zustand von Sinner haben wirklich jede 5 Minuten einen riesen Ausschlag gegeben.
Mhm.
Also lass ihn mal 15 Minuten länger in diesem Zustand spielen, kann es passieren, dass das Match beendet ist,
ja,
weil es wirklich nicht mehr geht oder der Spisiri sich den dritten Satz holt und dann,
ja,
ist er schon mal, müsste er über 5 Sätze gehen und das macht natürlich dann auch nicht leichter,
ja,
mit Krämpfen.
Ja, ja.
Und dass es dann genau bei 3-1 ist, dass die dann diese Heat Rule greift. Also ich würde mich gerne interessieren, läutet da irgendwie ein Alarm oder so im Turnierdirektorenbüro, dass sie sagen, so, jetzt müssen wir sofort machen oder was war der ausschlaggebende Punkt,
ja,
dass es genau in dem Moment, also der Zufall ist schon wirklich sensationell, muss man sagen.
Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Werden wir wahrscheinlich nie erfahren, ne?
Weil, gehen wir mal zu den anderen Turnieren. In Wimbledon, wenn es nass wird, wenn es ein bisschen regnet und der Rasen ist, wie lange die teilweise brauchen, um die Dächer zu schließen.
Mhm.
Und wie lange die noch weiterspielen. Die Spieler beschweren sich, es ist rutschig, wieso spielen wir weiter? Genau,
ja,
was du eben gesagt hast, die wollen natürlich so lange spielen wie möglich. Oder auch in Paris, wir waren ja auch schon da, es hat genieselt und die Spieler wollen eigentlich nicht mehr weiterspielen, aber,
ja,
die wollen spielen, weil die eben diese Tickets sonst erstatten müssen. Da gibt es tausende Regeln, keine Ahnung. Aber,
ja,
eigentlich,
ja,
wollen die ja immer, dass gespielt wird.
Ja,
und,
ja,
wollen so lange rauszögern wie möglich. Und genau da bei 3-1, und nicht beim Seitenwechsel, bei 3-1 wird dann plötzlich diese Heat Roll gezogen.
Ja. Ist sehr.
Ist für mich immer so ein komischer Beigeschmack. Ich frage mich dann, wenn es andersrum gewesen wäre, ob das bei Siri genauso.
Ja, ist natürlich die Frage, an welchem Match hat sich das orientiert? An einem Außenplatz oder nur ging es da nur um den
Ja, nee, so wie ich es verstanden habe, ist es, dass dieser Index 5 erreicht und dann bekommen alle Schiedsrichter eben diese Mitteilung und dann müssen die einen günstigen Zeitpunkt finden, um das dann eben zu unterbrechen.
Ja, gut, vielleicht war das aus dem
Also es wurde fairerweise auf allen Plätzen, auf allen Außenplätzen wurde ja ungefähr zeitgleich dann unterbrochen.
Genau, das ist natürlich dann der Schiedsrichter wahrscheinlich die Info hatte und dann sagen konnte, also er hat das ja offensichtlich gesehen, dass der Sinner keinen Schritt mehr laufen konnte und dann gesagt hat, jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, weil das, ich meine, geht ja auch ein bisschen um die Gesundheit von dem Spieler, ne? Also ich meine, der denkt sich wahrscheinlich auch so, okay, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit, das abzubrechen und der stirbt hier gerade, ja, so ungefähr, und dann ziehe ich jetzt die Karte. Ist unglücklich, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, Respekt, dass er es noch gedreht hat, sein Körper zumindest, meine ich, gedreht hat und das Ruder rumreißen konnte, weil wenn man mal Krämpfe hatte, ist das wirklich so hart, da nochmal zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, was die dem da,
mal gewiss, was der da getrunken hat,
Elektrolyte eingeflößt haben.
Unglaublich.
Ja, aber es hat funktioniert.
Ja, Sinner hat auch danach im Interview gesagt, also unglaubliches Glück.
Ja,
ich glaube, der weiß schon ganz genau, was ihn da gerettet hat. Es erinnert ja auch ein bisschen an Wimbledon, als er 2 Endsätze gegen Dimitrov hinten war und der sich den Brustmuskel abgerissen hat. Also jetzt wieder bei den Grand Slam Turnier am Rande einer Niederlage, kann man sagen. Mhm. Wimbledon hat er dann gewonnen. Ich glaube auch, dass das jetzt wieder ein ordentlicher Push sein kann. Das ist ja sehr häufig so bei so Spielern.
Dass es ja auch seine Schwachstelle ist und dass er daran arbeitet. Jeder Spieler hat seine Schwachstellen und seine ist halt die. Er hat halt einfach Probleme mit
extremer Hitze.
Mit Hitze, ja.
Aber ich glaube, das sind so über diese 2 Wochen hinweg immer solche Auslöser, solche kleinen Geschichten, wie beispielsweise den Matchball abwehren oder sowas, dass wenn du so eine Situation überstanden hast, dass du dann nochmal eine Schippe drauflegen kannst.
Richtig.
Das haben wir ja schon sehr häufig erlebt.
Ja.
Die Spieler, die so ganz easy durchgehen, da kann es dann oft dann,
wurden dann nicht die erste so Hürde getestet.
Kommt. Genau, die nicht so richtig getestet wurden. Ja.
Dann sind wir eigentlich schon im Achtelfinale angekommen.
Genau.
Und im Achtelfinale haben wir auch ein interessantes Ding. Anscheinend ist das das erste Mal, dass im Achtelfinale nur gesetzte Spieler sind.
Das ist krass.
Kein ungesetzter Spieler. Das heißt, es ist auch keine Überraschung dabei sozusagen, wobei für mich da schon die eine oder andere Überraschung ist, beispielsweise mit Daderi und Thien.
Ja, Daderi ist der einzige Spieler, der nicht in den Top 20 ist.
Also ja, auch Thien ja auch.
Stimmt, Thien ist auch genau. Die beiden.
Deswegen sind für mich dann sozusagen die beiden Überraschungen, dass die im Achtelfinale sind.
Ja, da liefen ja heute schon die ersten 4 Matches. Das erste Match Alcaraz gegen Paul, das lief so früh morgens, da habe ich leider kein Ballwechsel gesehen. Du hast dir ein bisschen die Highlights angeguckt.
Ist natürlich ein Match, das man sich sehr schön anzugucken kann, weil der Tommy Paul ist ja jetzt kein Hardhitter, spielt auch sehr ein schlauer Spieler mit viel Übersicht, sage ich mal. Die hatten tolle Ballwechsel und alles, es war super eng, 7-6, 6-4, 7-5, für mich immer der Alcaraz, ich habe das Gefühl, der hat noch so viel im Köcher, der kann nochmal eine Schippe drauflegen, ja.
Ich weiß nicht genau, ob das in dem Match war oder ob das im anderen Match bei den Australian Open war. Der Alcaraz wurde für der Schiedsrichterin darauf hingewiesen, dass er unter seinem Schweißband so eine Tracking-Armband hat.
Ja,
so ein Whoop. Mhm. Und das musste er ausziehen.
Richtig.
Ja. Das sind die Regeln, dass du eben nicht solche Uhren oder sowas tragen darfst.
Keine Wearables, genau, wo du halt Nachrichten drauf bekommen kannst. Ja.
Ich glaube aber, auf diesem Armband kannst du keine bekommen.
Ah, okay.
Jetzt mal die Frage an dich. Also, wir haben ja selbst so eine Uhr, wo wir ein bisschen unser Training tracken können und sowas. Und das hilft ja auch, dir so ein bisschen Prognosen zu geben für dein Training. Solltest du Pause machen, regenerieren oder kannst du Gas geben? Mhm. Und auch eben in den Matches, die Daten natürlich, können die Fitnesstrainer bestimmt viel mit anfangen. Findest du, das sollte erlaubt werden, solche Dinger zu tragen? Es gibt ja auch bei den Fußballern, die haben dann an der Brust sowas, ne? Wie so ein Brustgurt, sowas in der Art, wie so ein kleines Hemd. Da kannst du ja auch keine Nachrichten empfangen. Das trackt ja einfach nur und dann kannst du hinterher dir das in der App angucken.
Ja,
findest du, das sollte erlaubt werden, einfach für die Trainingssteuerung?
Für die Trainingssteuerung und auch vielleicht während dem Match, wenn du halt mal merkst, okay, hier mein Puls, der jagt gerade so in die Höhe, ich nehme mir mal diese 20 Sekunden zwischen den Ballwechseln.
Ja, gut, das kannst du ja sowieso nicht sehen.
Ja.
Das wird ja gar nicht angezeigt. Okay,
dann gibt es da für mich keinen Grund, für mich unverständlich.
Für mich auch total unverständlich.
Ja, aber
ich denke mal,
irgendeinen Grund wird es haben, ich verstehe nicht.
Ja, also ich denke, das wäre ja echt mal für die Spieler auch einfach für die Trainingssteuerung super wichtig, wenn die Daten auch aus dem Training ziehen können und wissen dann nämlich, okay, wie verhalten wir uns jetzt nach dem Spiel? Wie belastet bist du?
Ja, genau. Vielleicht, du kannst es ja nicht wissen, hast du vielleicht wegen der extremen Hitze halt einen sehr, sehr hohen Puls gehabt, ja. Und wir müssen irgendwie gucken, dass du vielleicht morgen mal ein bisschen weniger trainierst. Ja, ich meine, das wäre schon eine wichtige Information. Ja,
ja, jedenfalls, okay, musste er ausziehen. Ist auf jeden Fall etwas, wo man der heutigen Zeit wahrscheinlich drüber nachdenken könnte, ob man das mal ändert, ja. Denn die Technologie ist ja soweit.
Ja.
Ja, nächstes Match, Bublik gegen Demi Nauer. Da habe ich leider nur den dritten Satz sehen können, weil das war das letzte Match des Tages. Und ja, kann man auch sagen, echt ein deutliches Ergebnis.
Ja, bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich finde, der Bublik hat stark gespielt bisher. Hatte bisher ja auch noch keinen einzigen Satz abgegeben. Und dachte, der kann mit seinem Spiel Demi Nauer auf jeden Fall wehtun, weil es einfach ja auch kompromisslos ist. Aber, muss man mal ehrlicherweise sagen, bis auf einen ersten Satz, der mit 6-4 knapp war, aber jetzt auch nicht sehr knapp, war das eine ganz deutliche Angelegenheit für Demi Nauer mit 6-1, 6-1, dann im zweiten, dritten beeindruckend.
Ja, das, was ich gesehen habe, glaube ich, um das vielleicht mal zusammenzufassen, unglaublich, Demi Nauer kommt an jeden Ball ran, der kommt an jeden Aufschlag ran, der hat gefühlt jeden Aufschlag und Bublik schlägt nicht so schlecht auf, zurück ins Feld bekommen. Ja. Und ich glaube, gegen so einen Spielertyp wie Bublik ist es Gift, wenn die Bälle so oft zurückkommen. Der muss den Punkt 2-3 Mal gewinnen.
Ja, und dann geht er zu hohes Risiko.
Genau, dann geht er irgendwann zu hohes Risiko und dann macht er Fehler. Was ich dann immer so ein bisschen schade finde bei Bublik, finde ich, wenn er, also ist, muss sagen, beim Handshake ein sehr fairer Verlierer gewesen, muss man schon lassen. Aber er lässt dann so ganz gerne raushängen, wenn es nicht so läuft. So nach dem Motto, mir ist es ja eh scheißegal. Mhm. So, jetzt spiele ich einfach alles oder nichts, weil mir ist jetzt eh wurscht, so ungefähr. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, muss man ja nicht unbedingt den Leuten so zeigen, dass es heute nicht so läuft oder dass es dir egal ist. Ich glaube ja auch nicht, dass es ihm egal ist, aber das ist so ein bisschen die Einstellung. Kyrgios hat das auch so ein bisschen immer dieses so, ja, ist mir eh alles wurscht, interessiert mich ja alles gar nicht. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Aber Demi Nauer, unglaublich, was der Typ holt. Unglaublich, der hat jeden Rhythmusbrecher vom Bublik hat er abgewehrt, bringt jeden Ball zurück, geht dann selbst in die Offensive.
Ja, holt auch jeden Stopp, das ist der Verrückte. Ja.
Also absolut solide bisher sich durchgespielt, muss man sagen.
Ja.
Ja, Zverev gegen Cirundolo.
Ja.
Cirundolo, ein bisschen vielleicht ein Angstgegner vom Zverev, hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegen ihn gewonnen. War aber hier eine ganz deutliche Angelegenheit. Mit 6-2, 6-4, 6-4.
Ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Also Cirundolo konnte ihm einfach überhaupt nicht wehtun. Zverev hat super solide gespielt und finde ich auch, was ich gesehen habe, einfach aggressiv auch teilweise wieder gespielt. Und es ist ein ganz deutliches Ergebnis, mit dem ich jetzt vielleicht in der Deutlichkeit nicht gerechnet hätte. Also so deutlich nicht, dass er gewinnt, habe ich mir schon gedacht, aber so deutlich hätte ich es nicht erwartet. Aber ich muss ehrlich sagen, es war jetzt auch kein Match, was mich so, glaube ich, vom Hocker haut. Ne? Also, weil Cirundolo konnte ihm einfach nicht wehtun und Zverev ist halt von der Grundlinie einfach bärenstark und schlägt halt dann auf in den Situationen wie ein Tier, holt da viele freie Punkte, hat aber auch teilweise mit seiner Vorhand, kann der so beschleunigen, der Zverev, also das, was ich gesehen habe, der wurde bisher noch nicht, nach wie vor ist für mich der Zverev noch nicht richtig gefordert worden.
Ja, das nächste Match, was mich ordentlich überrascht hat, was mich aber wiederum auch nicht überrascht hat, ist Tien gegen Medvedev. Letztes Jahr bei den Australian Open hat ja Tien schon in 5 Sätzen gegen Medvedev gewonnen. Das war eine absolute Überraschung. Mhm. Dieses Jahr gab es sozusagen das Rematch. Und Tien hat das wirklich ganz, ganz locker in 3 Sätzen gewonnen.
Ja.
In auch unglaublich schneller Zeit, in 1:40 mit 6-4, 6-0, 6-3.
Ja, krass.
Mich dann, einerseits ein bisschen überrascht, weil Medvedev, fand ich, hat jetzt schon in den letzten Wochen einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Dachte ich, deutlich aggressiver und hab mir schon vorstellen können, okay, da lässt sich irgendwas einfallen gegen Tien.
Ja.
Andererseits glaube ich, die Spielweise von Tien ist Gift für Medvedev. Mhm. Ja. Die vorherigen Matches, die ich von Medvedev gesehen habe, er ist halt ein unglaublicher Counterpuncher, ein Defensivkünstler und er lebt davon, dass er die Spieler irgendwann dazu bringt, dass sie zu hohes Risiko gehen und dann Fehler machen. Also er lebt einfach von den Fehlern der Gegner.
Mhm.
Er zermürbt die einfach. Und der Tien springt darauf überhaupt nicht an. Der spielt einfach mit. Der geht nicht zu hohes Risiko, der spielt den Ball genauso stoisch rein wie der Medvedev und dann ist der Medvedev im Zugzwang und der muss dann plötzlich was machen. Der, wenn er die Punkte gewinnen will, muss er plötzlich in die Offensive gehen und das schmeckt ihm natürlich nicht so und spielt etwas, was er gar nicht spielen will und das kann er überhaupt nicht handeln. Also der Tien ist wirklich ein absoluter Antigegner für ihn.
Ja. Auf jeden Fall hat er ja schon mal gesagt in einem Interview, dass wenn er noch ein bisschen besser aufschlägt, dass er richtig, richtig stark ist. Jetzt hat er ihn so vermöbelt mit 6-4. Also das Ergebnis überrascht mich total. Ja, das ist so glatt, das hätte ich nicht erwartet.
Aber ich glaube, solche Konstellationen gab es auch schon früher häufiger, wenn zwei gegeneinander spielen, die sehr, sehr ähnlich spielen. Also beispielsweise Andy Murray gegen Gilles Simon.
Ja.
Beides absolute Defensivkünstler. Und Gilles Simon hat immer gesagt, wenn er gegen Murray gespielt hat, ich kann gegen den nicht gewinnen. Der spielt genauso wie ich, nur eine Klasse besser.
Ja, genau.
Kann ihn einfach nicht schlagen. Aber gegen Leute, die super aggressiv gespielt haben, die hätte Simon rausgenommen, weil er einfach den Ball immer mehr reingespielt hat.
Richtig, da konnte er irgendwie Counterpunter-mäßig halt mehr machen. Ja.
Ja, das war die obere Hälfte. Da sind die Achtelfinale schon gespielt. Jetzt werden morgen die Achtelfinals der unteren Hälfte gespielt. Mhm. Ein Match ist schon entschieden, denn Djokovic ist kampflos, schon eine Runde weiter.
Magic hat, glaube ich, Bauchmuskelverletzung.
Bauchmuskelverletzung, hat zurückgezogen.
Ja, bitter, ganz bitter.
Ja, das heißt, Djokovic steht schon im Viertelfinale. Jetzt die Frage an dich, Nico. Denkst du, es ist ein Vorteil für Djokovic, weil er Kräfte sparen kann und einfach schon eine Runde weiter ist? Oder ist es ein Nachteil, weil er vielleicht einfach so ein bisschen seinen Rhythmus verliert und einfach diese, ja, nochmal einen Test braucht?
Ich glaube, die Geschichte hat häufig gezeigt, dass es eher ein Nachteil war, wenn man in der dritten Runde, vierte Runde, wenn man da einen Freilos hatte, weil der Gegner verletzt zurückgezogen hat. Das haben die auch mal gesagt, man ist aus dem Rhythmus raus. Bei Djokovic glaube ich nicht, weil er ist so erfahren und ich glaube, ihm kommt eher zugute, dass er sich ein bisschen erholen kann. Ich glaube, das ist für ihn von in der Situation, in seinem aktuellen Tennisspielerphase ein Vorteil ist.
Sehr gut. Ja, also glaube ich auch. Ich denke, der hat genug Erfahrung, um zu wissen, dass er sich dann eben nicht aus dem Rhythmus bringen lässt.
Ja.
Und er hat ja in den letzten Grand Slams immer gesagt, ihm gehen die Körner aus am Ende. Und vielleicht ist das jetzt das Match, was ihm vielleicht dann einfach ein bisschen die Energie aufsparen lässt.
Zwei Tage mehr zum Regenerieren. Ja.
Ja, und Matches, die noch offen sind, sind Musetti gegen Fritz.
Freue ich mich drauf.
Richtig das, interessantes Match. Ja,
sind zwei unterschiedliche Spieler von der Spielanlage her. Das könnte auch ein Highlight-Potenzial haben.
Shelton gegen Ruth.
Ja, bin ich eher, tippe ich auf Shelton.
Ich würde auch direkt Shelton sagen, aber ich muss sagen, der Ruth, der hat mich echt überrascht. Der macht da still und heimlich, spielt er sich
hat
da
er,
durch.
Aber mich hat Shelton mehr überzeugt. Deswegen, okay. Ja.
Und Daddery gegen Sinner?
Ja, also wenn der Sinner, Daddery ist auch, hast du gesagt, mit Krämpfen schon geplagt, Sinner auch, aber ich glaube, wenn das in ganz normaler, unter normalen Bedingungen gespielt wird, wird der Sinner das gewinnen.
Ich denke auch und ich glaube, hier natürlich eine kleine Besonderheit, dass es dann wieder zwei Italiener sind. Auch natürlich schon wieder muss man positiv hervorheben, bei den Italienern sind drei Spieler im Achtelfinale, beziehungsweise, ja doch im Achtelfinale.
Ja.
Ist schon nicht und so schlecht.
Schon im Viertelfinale. Wir haben ja schon ein Viertel, zwei Viertelfinale stehen ja schon fest. Mit Alcaraz gegen Deminauer.
Genau.
Das wird auch spannend. Mal ein erster richtiger Test vielleicht für Carlos Alcaraz und auch für Alex Deminauer. Wie behauptet er sich jetzt so gegen die Top-Spieler? Und jetzt glaube ich, wird auch Zverev das erste Mal so richtig gefordert gegen Lernertin.
Da sage ich, das wird der ganz locker gewinnen.
Oh, okay.
Ja. Das glaube ich, gewinnt der ganz locker.
Da bin ich gespannt. Okay.
Weil ich glaube, dass der dem Zverev nicht wehtun kann mit seinem Spiel. Der Zverev spielt das nämlich auch stundenlang mit von der Grundlinie. Ja. Und dann hat er einfach einen viel, viel besseren Aufschlag.
Ich bin gespannt. Ja, das so viel jetzt hier, dritte Runde bis erste Hälfte Viertelfinale. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und was wir noch haben, ist in der Woche kommen jetzt die Halbfinals sind am Freitag
wahrscheinlich.
Und das Finale am Sonntag. Das heißt, man noch mal eine Woche kann man schön geil Tennis gucken.
Genau, vielleicht schafft man es ja noch mal vor den Halbfinals noch mal eine kurze Folge zu machen. Mal sehen. Also,
macht's gut.
So viel es geht zu gucken.
Ciao.